Ich bin auch nicht, ich sitze hier in meinem Schlafzimmer. Es ist unaufgeräumt. Ich bin gerade von der Bahn gekommen, weil ich von einer Lesereise zurückkomme.
Oh, okay.
Hinter Krefeld und fahre mal mit der Deutschen Bahn die Strecken. Also es war furchtbar.
Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo.
Aber gab's denn wenigstens Alkohol zu trinken oder war der auch leer?
Nee, ich mache tagsüber, trinke ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Insofern habe ich nur Kaffee getrunken.
Ich hab mir angewohnt, nur noch abends nicht mehr zu trinken.
Ach, na gut, dann stimmen wir morgens fährt. Gut, dann ich schlage vor, wir fangen einfach mal an und sagen ein herzliches Willkommen bei Schmetterlinge im Kopf. Und Prosit, Steffen Mertlein, und wir haben heute einen Gast, den kennt jeder. Wir könnten diesen Podcast, was das Internet ja zulässt, europaweit, weltweit ausstrahlen. Und die meisten würden sagen, ja, kenne ich, zumindest von der Stimme. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Danke euch. Danke für die Einladung. Und ich warte jetzt auf die Schmetterlinge.
Ja, die fangen das jetzt an. Das ist dann die Aufgabe von Herrn Letscher, der macht das ganz wunderbar. Ja. Ja, genau. Also wenn der mal anfängt zu tanzen, ist das großartig.
Der Steffen zieht die Flügel auf, genau.
Ja, hallo.
Erstmal einen herzlichen Dank, und wir durften gerade für unsere Hörerinnen und Hörer im Vorgeplänkel, Vorgespräch hören. Du kommst direkt aus der Erlebnisreise Deutsche Bahn. Ja. Und jeder, der mit der Deutschen Bahn fährt, wir wollen es nicht schlecht machen oder nicht schlechter machen, als es ist, aber es ist schwierig zurzeit, sagen wir es mal so.
Ja. Es ist immer irgendwas, es gibt immer irgendwelche Erklärungen, es sind immer irgendwelche Oberleitungen oder ein vorausfahrender Zug war zu langsam. Oder ich glaube, die haben so ein paar Standardantworten und der Computer wählt dann immer aus, welche gerade genommen wird, aber zutreffend tut das nicht.
Also in Frankfurt ist es die Weichenstörung oder Notarzteinsatz. Und das liegt im Übrigen daran, dass wenn jemand, sagen wir mal, in der S-Bahn, in der Regionalbahn ihm schwindelig wird, sagen wir mal, und muss ja nicht gleich ohnmächtig sein, dann darf man ihn aber nicht herausgeleiten, ihn auf dem Bahnsteig sozusagen betreut setzen, bis der Notarzt kommt, sondern der Notarzt muss das tun. Das heißt, dann stehen die Züge immer schon mal per se 10 Minuten. Aber wir wollen ja nicht über die Bahn reden.
Ganz kurz fragen, hast du das denn schon mal erlebt, dass du über die Optik oder die Stimme dann erkannt wurdest, oder dass du mal sagst, aber die Stimme kenne ich doch irgendwoher?
Ja, natürlich, ja. Das kommt schon häufiger vor, ja. Die Leute gucken dann seltsam, aber auch selbst in München oder in Berlin, also wo ich nicht im Radio zu hören bin, sondern nur im ESC, in der ESC-Sendung gewesen bin, kommt das schon vor. Oder auch am Flughafen oder egal wo, es kommt ständig vor. Und seitdem ich nun in diesem Jahr wegen der Buchveröffentlichung und diverser Fernseh-Talkshows öfter im Bild war, kommt nun auch das visuelle Erkennen dazu. Das finde ich schon manchmal sehr überraschend. Ich sitze im Zug, da kommt ein Familienvater auf mich zu mit seiner Familie und sagt, ja, Sie sind doch Herr Urban, ne? Und dann sagt er, ja, wir haben Ihren Podcast Urban Pop gehört über Taylor Swift. Und meine 12-jährige Tochter, die hat Taylor Swift über ihren Podcast kennengelernt. Also das muss man sich mal vorstellen.
Holle.
Gehört die doch zum Zielpublikum und müsste das von selbst kennenlernen. Da braucht sie doch eigentlich keinen, der sag mal, ein bisschen älter ist, der ihr erzählt, wie gut Taylor Swift ist. Aber das ist schon, passiert schon dauernd. Und das war auch schon früher so. Der Höhepunkt war eigentlich der mal, ich war in New York und will in den damals angesagtesten Club Nels, hieß der, und in der Gegend Chelsea, und die Schlange endlos. Ich dachte, da komme ich sowieso nicht rein. Da bin ich nach vorne gegangen zum Türsteher, habe gesagt, ob Platz wäre für einen europäischen Journalisten, der eine Reportage machen möchte. Und da sagte er, Mensch, Peter Urban.
Bitte, hi.
Der kam nun zufällig aus Hamburg. Und der kam irgendwie aus dem Radio aus Hamburg. Ja, das kann schon vorkommen, ja.
Aber es ist schon ganz spannend, der ESC oder wie hieß er früher, De la Chanson d'Europe.
Das ist ja der grandiose Irrtum. Alle sagen das immer. Und es war von Anfang an, seit 1956, waren beide Namen angesagt. In England haben wir nie Grand Prix gesagt.
Grand Prix de Eurovision, ja.
So. Es hieß immer Eurovision Song Contest.
Okay.
Es hieß aber in den französischsprachigen Ländern immer Grand Prix de la Chanson, etc., etc.
Ah. Wobei in Deutschland Deutschen, auch, ne?
Die Deutschen haben das übernommen. Das war also vielleicht etwas feiner, Grand Prix zu sagen. Aber beide Namen waren gleichberechtigt und galten immer schon. Und dann irgendwann in den 90ern hat dann der Eurovision Song Contest gesiegt. Dann war also auch die ganze Veranstaltung änderte sich ja so ein bisschen, wurde ein bisschen moderner und spektakulärer und dann wurde nur noch der Englische benutzt. In Deutschland gab es dann diese stilistische Unterteilung zwischen altmodisch Grand Prix und moderne Zeiten Eurovision Song Contest. In Wirklichkeit stimmt das gar nicht.
Also beides ist zulässig, aber auch heute noch. Oder ist heute der Marketingname ganz klar ESC oder
ESC? Es ist ESC in Deutschland, aber in Frankreich sagen die garantiert nicht Eurovision,
sondern ja gut, da gibt es ja Strafen, wenn man Englisch spricht.
Peter, wie war das denn? Also wie kam es denn eigentlich dazu, dass du das damals übernommen hast? Und warst du direkt Feuer und Flamme oder warst du erstmal so ein bisschen, ja mal schauen, was da jetzt auf mich zukommt?
Ja, also ich war ja ehrlich gesagt schon ESC-Fan, Grand Prix-Fan, auch schon als Jugendlicher. Also France Gall 1965 fand ich wirklich scharf. Also ich fand ihn ganz toll. Also auch den Song. Und der von Serge Gainsbourg war, aber auch die Udo Jürgens Stücke, die ihn dann schließlich zum Triumph geführt haben, waren ja außergewöhnlich gut. Und irgendwann habe ich in den 70ern dann den Faden verloren. Da habe ich mich dann für andere Musiken interessiert, hatte genug zu tun, habe das nicht mehr verfolgt und in den 80ern auch nicht, da wurde die Musik mehr dann zu Larifari und war dann in den 90ern, das gab ja eine Periode, da gewann ja immer Irland mit irgendwelchen Singer-Songwritern, das waren doch ganz hübsche Songs eigentlich. Mhm. Und dann fragte mich der Jürgen Meyer-Bär, der verantwortlich für den ESC beim NDR war, ob ich das nicht machen möchte. Und da habe ich erst ein bisschen geschluckt und gesagt, wie passt das denn? Aber dann habe ich mir überlegt, es ist ja wie Sport. Es ist ja irgendwie ein Wettbewerb und Sport interessiert mich immer und die Dramatik von Sport, die Überraschung, da passiert was, was du nicht voraussagen kannst, dann ist reizvoll, dass da Millionen zuschauen. Für jeden, der da irgendwie in Medien zu tun hat, ist das schon auch ein Anreiz, mal mehr Hörer zu haben als irgendwie nur 50.000, sondern mal ein paar mehr. Und es findet immer in einer anderen europäischen Stadt statt. Also sehr attraktiv, dann mal überall auch vor Ort zu sein. Und da habe ich dann ja gesagt. Und ehrlich gesagt, in dem ersten Jahr, als ich es gemacht habe, da gewann gleich Katrina and the Waves, eine Rockband. Und der ESC wurde dann auch anders. Er wurde größer, umfangreicher, spektakulärer. Es gab verschiedenartige Musikstile, die auf einmal eine Chance hatten. Ein Verrückter wie Gildo Horn konnte rumturnen. Also es war wirklich mehr Überraschung drin. Es war nicht so voraussagbar. Und die Aufmerksamkeit in Deutschland wurde immens. Also auch durch den Auftritt von Gildo und auch Stefan Raabs Auftritt dann. Und viel mehr Journalisten, viel mehr Fernsehberichte, viel mehr drumherum. Und das hat auch einfach Spaß gemacht. Die Atmosphäre war immer prickelnd und kribbelnd und dann fand ich auch diese Kontakte mit meinen Kollegen, also den anderen Kommentatoren, sehr, sehr erfreulich, also sehr tolle Typen, mit denen ich heute noch befreundet bin und die zu treffen jedes Jahr und dann zu fachsimpeln und in Konferenzen rumzuscherzen, das war wirklich großartig.
Und meinst du, eigentlich hat ja Nicole so ein bisschen auch dafür gesorgt, dass man plötzlich wieder so ein bisschen, wann war sie, 82 glaube ich, ein bisschen Frieden, war ja so ein bisschen der Boris Becker, das damals noch Grand Prix de Revision, glaube ich.
Das hat mich, ja, das habe ich zwar registriert,
ja,
da ich diesen Song so ein bisschen, wie soll ich ihn finden, es war einfach ein Liedchen. Und die Philosophie dahinter war mir auch ein bisschen zu platt. Also ein bisschen Frieden, ein bisschen Dings da und so. Also es war zwar die Zeit der NATO-Doppelbeschlüsse, also und der Frage, sollen wir Raketen bewaffnen, überhaupt, ist die Möglichkeit eines Krieges noch da? Haben wir noch den Kalten Krieg oder nicht? Also das war schon ein politisches Thema, aber das kann man auf diese Art und Weise, glaube ich, nicht lösen oder kommentieren. Aber es war eben Ralf Siegel. Ne?
Also schon auch etwas Kalkül quasi dabei.
Ja, sagen typisch, Sie. Typisch Siegel. Der überlegt immer, was könnte passen, was könnte erfolgreich sein. Und es ist ja auch gut. Es ist ja fein, dass er das gemacht hat. Er hat ja auch ein paar hervorragende Lieder geschrieben und große Erfolge gefeiert.
Aber ist denn Ralf Siegel so, also zumindest für mich als Zuschauer, der hat jetzt auch nicht immer die beste Presse, aber Ralf Siegel wirkt immer so ein bisschen, eieiei, also der saß ganz vorne in der Schule und wird immer so ein bisschen gehänselt. Oder ist Ralf Siegel in Wirklichkeit ein total netter Typ und hilft alten Omas über die Straße?
Ja, das tut er. Also ich finde ihn wirklich, ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Er ist ein verrückter, überaus leidenschaftlicher Typ, der immer sein Ziel verfolgen will und der dafür alles tut, der Unmengen von Geld rausgetan hat, damit die deutschen ESC-Auftritte oder Grand Prix-Auftritte gut aussehen. Er wollte sich aber auch um alles kümmern. Er ist ein Controlletti. Das heißt, er sorgt für die Choreografie, das Kostüm und da hat er oft nicht das richtige Urteil. Aber er will seinen Kopf durchsetzen und er hat alles produziert. Und ehrlich gesagt hat er, glaube ich, auch den Fernsehleuten gesagt, hier, so muss das aussehen und hier, mach doch mal eine andere Kamera und so. Also sein Einfluss war doch immens und das kann einem schon auf die Nerven gehen. Aber da ich nicht direkt so mit ihm zu tun hatte und nur einfach ihn immer erlebt habe, sind wir immer sehr, sehr freundlich und sehr gut miteinander ausgekommen. Und wir duzen uns und er schreibt mir auch jetzt zu meinem Abschied, hat er mir eine wunderschöne E-Mail geschrieben, beziehungsweise eine WhatsApp. Und das war wirklich unglaublich rührend und nett. Und ich kann wirklich nichts Böses über ihn sagen. Er ist nur absolut verrückt, weil er auch wenn keine Chance besteht, glaubt er immer noch an sie. Also er hat ja für Malta einige Male, nicht für Malta, für San Marino.
Hat er noch für andere Länder dann geschrieben.
Für andere Länder Beiträge gemacht und die hatten ehrlich gesagt keine Chance, aber er war genauso Feuer und Flamme wie bei Katja Epstein oder bei irgendjemandem anderen. Also er ist ein einzigartiger Typ, er ist aber einer der, sagen wir mal, alten Garde. Irgendwann war dann da seine Zeit nicht mehr da. Diese moderne Zeit mit den verschiedenen Stilarten, das war nichts für ihn, glaube ich. Also er hat so seinen Stil und den zieht er durch. Mal mit Erfolg, mal ohne Erfolg. Zum Beispiel, was man immer wieder vergisst, Deutschland war 1999 mit einem Song von Ralf Siegel Dritter beim ESC in Jerusalem mit dem Lied Reise nach Jerusalem von einer türkisch-deutschen Gruppe, einer Mixtur, die Siegel natürlich zusammengestellt hatte. Mhm. Er hat ja immer diese Bands gegründet. Und Surprise hießen die. Und das ist ein ganz hübscher Song. Und der war in Israel, wo das ja stattfand, da war der sehr beliebt, der Song. Und die fanden das ganz toll, dass Deutschland mit so einem sympathischen Song, der auch Israel die Ehre erweist, angetreten ist. Und sowas kann Siegel auch. Also er ist ein Mann mit großen Emotionen auch, mit einer großen Geste. Und er ist auch unendlich großzügig. Vor den ESCs, wenn er als deutscher Vertreter dabei war, also als deutscher Komponist, gab er immer große Essen aus und dann wurden alle eingeladen, Journalisten und alle, die damit zu tun hatten, alle Fernsehleute und jeder bekam ein Geschenk. Und ich habe mich immer gefragt, was will er denn eigentlich damit? Und er hat dann tatsächlich versucht, Einfluss zu nehmen und er sagte zu mir, Peter, kannst du nicht Einfluss nehmen auf deine Kollegen aus den anderen Ländern und gutes Wetter machen für den deutschen Beitrag? Was natürlich Blödsinn ist. Ich gehe doch nicht zum schwedischen Kommentator und sage, ey, unser deutscher Beitrag, klasse. Also, das hast du geschrieben und den findest du doch auch gut, nicht? Oder das ist ja peinlich, das macht man ja nicht. Ne? Und insofern, er hatte immer die Auffassung, das könnte was nützen. Das kann es aber nicht. Und außerdem kann ich als deutscher Kommentator während der Show ja gar nichts machen, denn ich spreche für ein Publikum, das für Deutschland ja gar nicht abstimmen kann. Also da kann ich alles Mögliche sagen und ich kann dem deutschen Beitrag keine Stimmen besorgen. Das muss schon die Qualität des Songs machen. Und dieses Missverständnis hatte er immer. Aber trotzdem ist er ein leidenschaftlicher, emotionaler Mensch und irgendwo schon eine Ausnahmepersönlichkeit.
Und du sagst es jetzt ja schon, die israelischen Bürgerinnen und Bürger waren ganz fasziniert von Reisen nach Jerusalem. Man will solchen Veranstaltungen immer das Politische komplett absprechen. Spätestens seit der Ukraine ist das ja gar nicht mehr so möglich. War denn der ESC schon immer auch ein bisschen politisch? Also konntest du schon immer auch mal beobachten, wenn irgendwo auf der Welt was los war, dass da vielleicht auch unterschwellig auf dem ESC geantwortet wurde quasi?
Ja, also eher fing das eher mit den russisch-ukrainischen Problemen an. Und das fing ja schon zu anderen Zeiten an. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, als die Krim eingenommen wurde, übersetzt wurde von den Russen 2014, und danach war der ESC in Kopenhagen, und da gab es eine Pressekonferenz der ukrainischen Delegation und eine der russischen, und die beiden Sängerinnen und die Künstler, obwohl die nichts dafür konnten, haben sich nicht angeguckt, und auch wenn sie sich begegnet sind, und das war eine eisige Stimmung. Also das spielt schon eine Rolle. Natürlich war der ESC auch immer politisch, und wenn auch gesellschaftspolitisch. Die Rolle von Transsexuellen wie Dana International gewann damals für Israel, wurde im eigenen Land von den konservativen Rabbis angefeindet als Verrat der jüdischen Kultur und so weiter. Ganz furchtbar. Und Dana aber ganz eisern sagte, ich bin vom Volk hier bestimmt, und ich habe kein Problem mit den religiösen Kräften, auch kein Problem mit Gott. Ich bin eben so ein Mensch, wie ich bin, und will meine Rolle spielen und auch erfolgreich. Und das war schon also auch eine gesellschaftspolitische Note. Genauso Conchitas Sieg, ein Transvestit in Frauenkleidern mit Bart gewinnt. Also das konnte man sich früher doch gar nicht vorstellen. Und wenn so ein Künstler dann aus Ländern wie auch aus Osteuropa oder aus Südosteuropa, wo Homosexualität immer noch, sagen wir mal, angefeindet wird und nicht toleriert wird, dass die Stimmen und auch aus diesen Ländern kamen, ist doch für mich, finde ich, ein gesellschaftspolitischer Sieg.
Der Laie oder die Laien stellt sich ja vor, der Peter Urban kommt, setzt sich hin und moderiert da ein bisschen was runter, und dann ist gut, aber das ist ja nicht so. Wie viel Vorbereitung steckt denn? Also wie lange vorher musst du dich vorbereiten, und wie machst du das? Oder hast du es gemacht?
Es ist so, früher gab es keine Videos. Als ich anfing, gab es noch keine Videos von diesen Songs vorher zu sehen. Da musste man echt warten, bis die Veranstaltung begann. Und dann konnte man sich die Songs bei den Proben anhören oder bei den Durchläufen und sich dann sein Urteil bilden, auch von der Art der Aufführung, von der Inszenierung. Das hat sich dann im Laufe der Zeit, nachdem dieser Wettbewerb immer größer, immer internationaler wurde, gab es dann immer Videos vorab schon, dass man also schon sich eine Vorstellung machen konnte, wie sieht das eventuell aus. Man konnte die Songs vorher schon anhören, das habe ich auch getan. Aber wenn du Videos siehst, manchmal auch laufen die dann am Strand lang in der Abendsonne und singen irgendwas, ist natürlich...
Ralf Siegel läuft am Strand entlang, gefällt mir sehr gut.
Vollkommen unrealistisch, weil so treten sie ja nicht auf der Bühne auf. Und so singen sie auch nicht, weil auf dem Video, da nimmst du die Plattenaufnahme, und das hört sich alles toll an. Also ich habe eigentlich mit meinen Urteilen, mit meinem Kommentar immer gewartet, bis ich die Proben gesehen habe, die Durchläufe. Und dann habe ich mir spontan was aufgeschrieben, was fällt mir dazu ein, gibt es was Witziges zu sagen, was soll ich an Informativen sagen, und habe mir das aber dann aufgeschrieben, weil beim ESC war es immer so, du hast nur 30 Sekunden Zeit zwischen den Songs, um deinen Kommentar abzugeben. Und nach der Nummer, auf dem Beifall, hast du noch mal vielleicht 5 oder 10 Sekunden höchstens. Das ist dann schon alles. Okay. Und wenn du das nicht präzise machst, wenn du dich dann versabbelst und die Pointe vergisst, dann bist du am Arsch. Also insofern habe ich mir das immer notiert und aufgeschrieben, auch wenn es nicht so klang. Also das ist ja das Gute. Das darf dann auch nicht so abgelesen klingen, sondern muss es dann schon sagen, als würde es dir gerade in dem Moment einfallen. Beim Radio arbeite ich komplett anders. Ich gehe da rein, setze mich hin, hole mir noch ein paar Informationen vielleicht und dann rede ich komplett frei. Manchmal 2 Minuten, manchmal nur eine halbe Minute, mal 3 Minuten. Also da gibt es ja nicht diesen Zeitdruck, den du beim Fernsehen eben hast. Da hast du kriegst du keine Gnade. Also dann kommt der nächste Künstler und dann musst du fertig sein mit dem alten Text. Und so habe ich das dann immer gehalten. Es gibt sicher andere Länder und andere Sitten. Ich weiß, dass ich Kollegen hatte muss ich jetzt ja sagen, die durchgesabbelt haben, manchmal auch in die Musik rein. Mhm. Über jedes Bild, was in diesem Postkartenfilm, da redet man ja auch vielleicht besser auf die Bilder. Also um nicht irgendwas komplett anderes zu sagen, als was die Zuschauer sehen. Aber da gab es Kollegen, die haben einfach nur irgendwas erzählt, irgendwelche Infos, die vielleicht total überflüssig waren. Und die haben echt durchgesabbelt. Der britische Kommentator Terry Wogan hat auch häufig auch mitten in den Song reingeredet und dann irgendwelche pauschalen Verallgemeinerungen in manchmal sehr gemeiner und zynischer Art am Stapel gelassen. Und da mit Terry hatte ich ja auch immer ein schönes Erlebnis. Der ließ sich ja gerne von seinen Assistenten einen Sektkühler, einen Champagnerkühler hochbringen.
Na, guck, sehr sympathisch hier.
Und ein paar Flaschen Baileys und Eis. Und der trank immer gerne während der Show. Er kam sowieso ja nur zum Finale. Die Proben guckte der sich nicht an. Na, das machten seine Assistenten und schrieben ihm irgendwas auf. Und dann guckte der sich das an. Und und dachte sich was Lustiges aus. Und das wurde wahrscheinlich im Laufe des Abends immer lustiger, je mehr Baileys getrunken wurde. Und dann einmal in Kopenhagen kam er aus der Tür nach der Show. Er hatte die Kabine genau neben mir und sagte, hey Peter, wo sollen wir jetzt hin? Estonia? Estland hatte gewonnen. Er hatte keine Ahnung, wo Estland war. Die baltischen Staaten waren ihm nicht so richtig vertraut. Und dann sagte er, wie heißt das? Tallinn? Haben die überhaupt Hotels da?
Nee, Iglus.
Terry Wogan. Der war, also es war schon eine Granate, aber auch ein Original. Also seitdem Graham Norton das macht, seit 2009, ist das jetzt ein bisschen seriöser und professioneller, aber auch oft sehr lustig. Also ich habe mir manchmal dessen Kommentare nachträglich angehört. Das ist schon manchmal auch ganz schön böse gewesen. Aber er ist auch fair. Er hat zum Beispiel nach dem Auftritt von Michael Schulte 2018, wo Deutschland dann Vierter wurde, sehr überraschend.
Hat mir und sehr gut gefallen.
Und der Auftritt war ja grandios.
Sehr, sehr.
Der Song war toll und der Song war brillant inszeniert. Das
Bühnenbild auch.
Fotos und so. Und da kam Graham zu mir und sagte, ach der Mensch, Glückwunsch. Also ihr habt wirklich sehr verdient einen guten Platz belegt. Eure Inszenierung war fantastisch und so. Also das hat er schon registriert. Er hat nicht die nationale Brille aufgesetzt. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, was war denn mit eurer Sängerin? Da ist doch einer auf die Bühne gesprungen und hat ihr das Mikrofon weggenommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ziemlich skandalös. Ja. Und dann hat sie aber eisern weitergesungen, hat ein neues Mikrofon gekriegt, hat nicht unterbrochen und hat dann einfach weitergesungen. Und da sagte Graham danach, ja, vielleicht hat ihr der Vorfall sogar geholfen. Sie ist Vorletzte geworden.
Man weiß es nie.
Fand den Song auch nicht so gut.
Ich oute mich mal. Ich weiß nicht, ob es ein Lieblingslied ist, aber eins, das ich heute wirklich noch gerne höre und das ich als Kind geliebt hatte. Brotherhood of Man, nee, das war tatsächlich. Kisses for Me. Ich fand das auch diese minimalistische Performance dieser vier Leute. Und die traten ja später nochmal, viel, viel später, vor ein paar Jahren nochmal als Gäste auf.
Ja, als Showgäste auch. Ja, das war nicht so meine Abteilung.
Meine eigentlich auch nicht.
Ich habe natürlich auch wirklich Lieblingslieder gehabt, auch früher schon. Da gibt es einen von Alice und Franco Battiato, der hieß Treni de Tosur, Züge nach Tosur. Ein wunderschöner Song, also so ein italienische Chanson, Canzone, ganz wunderbar. Aber auch in meiner ESC-Zeit, in den 25 Jahren, da gibt es also der portugiesische Song, der 2017 gewann, mit Salvador Sobral, dieser zarte Song, dieser jazzige Song. Ich meine, das war großartig. Also das war so das Überraschende, dass sowas gewinnen konnte, hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Also das
naja, oder Lordi war ja auch so, eine Überraschung, wo man
das kann. Aber ich fand ich gut, dass sowas mal gewinnt. Ne? Oder großartig fand ich Måneskin, diese italienische Band.
Ja, die machen richtig Karriere. Die machen richtig
und
Karriere.
Und das war eine super Start für eine große Karriere. Und wie die reingehauen haben, das war doch fantastisch. Also
aber da muss ich tatsächlich sagen, ich habe das damals mit der Sandra, meiner Frau, auf der Couch geguckt. Das war ja vor ein oder zwei Jahren, war das. Und hab damals gesagt, warte mal, aber wir machen dann immer so, also wir machen eine Zwei-Mann Public Viewing, weil sonst keiner gucken will. Ja. Aber dazu gleich mehr. Und dann haben wir die gesehen, die sind aufgedreht, ich habe direkt zu Sandra gesagt, das ist Rock'n'Roll, das ist richtig geil. Das ist vor allem ist authentisch gewesen. Aber ja. Peter, ich wollte mal fragen, auch aus der Erfahrung heraus, dass ich immer sehr kleine Public Viewings mache, wie ist es denn, wie ist denn, also jetzt so generell die Meinung über die Deutschen in Europa, weil man hier immer das Gefühl hat, wenn ich viele Freunde und Freundinnen frage, sagen die immer, Deutschland wird nicht ernst genommen, ist ein bisschen auch das Klischee, die bezahlen den Wettbewerb, aber im Endeffekt, die verbinden sich alle miteinander, schustern sich die Punkte zu und die Deutschen sind zum Schluss wieder am letzten Platz.
Das sind wieder die wehleidigen Deutschen.
Also, das ist es.
Das ist doch wirklich furchtbar, weil es ist so, oft hat Deutschland ja wirklich nicht geglänzt. Das waren langweilige, anonyme Beiträge, die wirklich überhaupt nicht auffielen und auch nicht gut waren, auch noch schlecht gesungen waren von oft zu unerfahrenen jungen Sängerinnen und Sängern. Und insofern war es auch kein Wunder, dass sie nicht gut abschnitten. Aber wenn Deutschland einen guten Titel hatte, wie Schulte, wie Max Mutzke, wie Lena, wie Roman Lob, wie Sepp Michel. Dann hat Deutschland Stimmen bekommen und Punkte und sehr wohlwollende Kommentare, auch von meinen Kollegen. Die sehen das überhaupt nicht in dieser komischen Brille, die die Deutschen immer meinen, dass die anderen die aufhaben. Gar nicht. Die belächeln Deutschland nicht. Wenn Deutschland einen starken Titel hat, dann finden die Schweden das gut und die Briten. Also da gibt es keine Vorurteile. Wirklich nicht. Also das ist echt falsch. Und da muss man einfach an die eigene Nase sich packen und sagen, wenn wir mal mutiger wären und mal ein paar andere Titel an den Start bringen würden, dann hätten wir auch bessere Chancen. Wenn wir das getan haben, wenn wir Qualität geliefert haben, dann waren wir auch erfolgreich. Also, aber es gibt keine Vorurteile von den anderen Ländern. Wir haben zwar den Nachteil, das gebe ich zu, dass wir nicht Skandinavier sind und nicht stimmen, also aus Dänemark, Schweden, Norwegen kriegen automatisch. Das ist schon auffällig. Oder sagen wir mal Griechenland, Zypern, also diese Schwesterstimmen und diese Brüderstimmen, die gibt es natürlich. Oder auf dem Balkan. Wobei du immer dran denken musst, der Musikgeschmack der Länder auf dem Balkan, der früheren jugoslawischen Republik, ist sicher ähnlich in den verschiedenen Ländern. Deswegen kein Wunder, dass die füreinander auch mal abstimmen. Also das spielt schon auch eine Rolle. Vorlieben, Geschmäcker und solche Dinge. Aber wenn man gewinnen will beim ESC, dann muss man einfach die Menschen berühren. Da musst du das Herz treffen, den Bauch treffen, irgendwas bewegen. Und wenn ein Titel das schafft, dann hat er eine Chance. Und dann gewinnt er auch. Und ja, leider in diesem Jahr war das nicht so toll. Ich fand also den Siegertitel überhaupt nicht so toll. Der war lange nicht so gut wie der erste Siegertitel von ihr. Und der finnische Titel hätte gewinnen müssen, der zweite, weil der wenigstens spektakulär war.
Das stimmt.
Der war auch nicht
schlecht. Den habe ich auch gestimmt, tatsächlich.
Vor allem, es war so eine Kopie wie von ihrem ersten Sieg. Ich dachte so, das wird nicht, weil das klingt genau wie das erste Lied damals vor 10 Jahren oder so.
Und das hat mich auch so genervt, dass die Jurys haben ja in krasser Weise dafür gestimmt. Und da weiß ich nicht, was für Jurys das eigentlich sind. Das sollen doch Fachleute sein. Also auch Fachleute hätten auch hier sehen können, das ist eine Kopie, das ist eigentlich nichts Neues und nichts Tolles, Originelles. Das muss ich jetzt nicht auch noch belohnen. Insofern war ich da sehr unzufrieden mit der Qualität in diesem Jahr. Also das war in diesem Jahr 23 kein guter ESC von der musikalischen Bandbreite, von der Vielfalt und der Abwechslung. Da gab es bessere Jahre.
Ja, und wird ja auch durchaus kritisiert, das Abstimmungsprozedere. Es gibt ja einmal die Jurypunkte, es gibt die Zuhörer- oder Schauerpunkte. Wie siehst du das? Also nur Zuschauer oder nur Jury oder wie wäre es besser?
Ehrlich gesagt, die Zusammensetzung der Jurys finde ich auch so dubios. Da gibt es zwar so Regeln, dass das Menschen sein sollen, die Erfahrung mit dem Musikgeschäft haben sollen oder so irgendwelche. Aber ich meine, das wird in jedem Land anders interpretiert und du hast dann vollkommen unterschiedlich zusammengesetzte Jurys, die dann abstimmen sollen und eine sehr, sehr wichtige Rolle, nämlich 50% im Finale spielen. Ja, ja. Und in den Halbfinals ist ja in diesem Jahr zum ersten Mal hat das ohne Jurys stattgefunden, weil es im Jahr davor, im vergangenen Jahr 2022, hatte es ja einige Bestechungen und Korruptionen gegeben, dass einige Jurys so abgestimmt haben, dass die dass eindeutig war, das waren Absprachen so zwischen diversen Ländern. Und ja. Um das zu verhindern, ist das diesmal im Halbfinale ausgemerzt worden. Und da haben hat nur das Publikum abgestimmt. Und ich finde, das sollte man im Finale auch machen. Und ich finde noch eine Änderung, die ich immer schon propagiert habe, aber da habe ich wohl keine Chance. Das Punktesystem muss geändert werden. Es ist ja so, es bekommen ja immer nur 10 Länder Punkte bei jeder Jury oder bei jedem Publikumsvoting. Immer nur 10. Die restlichen 16 im Finale kriegen gar nichts. Die kriegen 0 Punkte. Und wenn du Pech hast und, sagen wir mal, bei 30 Ländern immer nur auf den 11. oder 12. Platz kommst, hast du immer noch 0 Punkte. Du kriegst nur Punkte, wenn du bei einer dieser Länder oder Juryabstimmung unter deren erste 10 kommst. Sonst hast du keine Chance. Und daher werden also die Großen, die Favoriten, die von vornherein schon vorne stehen, werden bevorzugt. Und die anderen, die müssen sich diese kleinen Pünktchen dann aufteilen und landen dann irgendwann ganz hinten. Ich finde, ein gerechteres System wäre, jedem Beitrag einen Punkt zu geben. Und zwar dem letzten, der am schlechtesten bewertet wird, einen Punkt und den am besten 26 Punkte. Und das rauf und runter. Und dann hätte man ein objektives, demokratisches und gleichberechtigtes Urteil. Denn der die meisten Punkte hat, hätte dann gewonnen. Vielleicht wäre es dann derselbe wie bei der anderen Art Abstimmung, aber wäre von der Psychologie viel besser, weil dann haben auch die Leute, die ab 15 oder so landen, auch Punkte. Und sind nicht ohne Punkte, dümpeln sie da am Ende rum. Also haben eine Chance, weiter nach vorne zu kommen. Bei Deutschland ist es so, auch in diesem Jahr mit Lord of the Lost, wäre diese Abstimmung in dieser Art und Weise verlaufen, wären die auf Platz 15 gelandet und nicht auf Platz 26. Also insofern, das spielt wirklich eine Rolle.
Peter, ich wollte mal fragen, wie war das denn damals bei Lena? Das war ja, also man hat ja vorher schon so ein bisschen die Vermutung gehabt, okay, das kann echt was werden. Wie ist das denn dann, wenn du in der Kabine bist bei der Punktevergabe und denkst dir, okay, Alter, ich glaube, das könnte echt die Eins werden. Also wie kann man da still sitzen? Ist man da am Hibbeln? Also ist man da nervös?
Ich war sehr am Hibbeln, weil ehrlich gesagt, ich hatte die Signale nicht richtig verstanden. Ich dachte, sie wird einen guten Platz belegen, aber nicht, dass sie gewinnen könnte. Insofern war ich bei jeder 12, war ich einfach von den Socken und war dann was erstaunt, erst ganz ruhig und dann immer lauter und war dann schon etwas, war echt positiv überrascht natürlich, als man dann ahnte, mein Gott, wir haben das Ding gewonnen. Das war schon echt unglaublich. Und da hatte Lena auch in dem Jahr Glück, die Konkurrenz war auch wirklich nicht stark. Und sie stach so heraus durch ihr Charisma, ihre Ausstrahlung und das ganze Auftreten. Und da merkte ich auch schon bei den Kollegen, zum Beispiel Vorurteil Deutschland, 0. Sondern die sagten, Mann, was habt ihr für ein tolles Mädchen. Die ist ja so sympathisch und die hat so eine Ausstrahlung. Und das sagten alle anderen Kommentatoren. Also insofern, auch da wurde wirklich gute Welle für Deutschland gemacht. Und vielleicht hat das auch mitgeholfen. Aber ich sag dir, das war schon eine sehr, sehr tolle Überraschung für mich. Einige hatten es schon erwartet. Denn offensichtlich, da war ja schon zum Beispiel ein Lufthansa-Flieger gebucht worden für den eventuellen Sieg, der dann das Team von Oslo nach Hannover bringen sollte. Ach, guck. Das muss man doch wohl vorher planen. Ja. Das kann man ja wohl nicht einfach von Samstagabend auf Sonntagmittag machen. Also irgendjemand muss da wohl schon was geahnt haben.
Also das kennt der Frankfurter natürlich vom Fußball, ja. Wenn die Eintracht Pokal gespielt hat, hätte eigentlich jeder gesagt gegen Bayern damals, naja, sagen wir es mal so, wenn sie gering verlieren, ist es gut. Ja. Und trotzdem wurde auf dem Römer schon geplant. Also man muss da tatsächlich ins Risiko gehen und das ist ja teuer, ne? Also ein Flugzeug,
genau, also wie so ein Fakt. Es war schon klar während der Woche, dass Deutschland zu den großen Favoriten gehört. Ja. Und da wurde dann schon was vorbereitet. Das ist schon sicherlich so gewesen. Aber ich wusste von den Vorbereitungen nichts und war dann doch etwas überrascht. Und musste dann, das ist ja diese lustige Geschichte, dann mit zerzaustem Kopf. Und musste ich dann ja oben von der Tribüne, wo also meine Kabine lag ja ganz oben, das war ein Fußballstadion in Oslo mit Hallendach, und musste dann durch die besoffenen Norweger mit meinen...
Na,
ich war damals operiert worden, so ein paar Monate davor, und konnte noch nicht wieder richtig laufen. Musste dann also mehr rumpeln und humpeln runter zur Bühne, und dann gab es da keine Treppe und ich konnte da irgendwie gar nicht hoch. Und da haben sie mich da hochgehoben und hochgezogen, bis ich dann endlich auf der Bühne stand und sah aus, nass geschwitzt, auf der Atem, mit zerzausten Haaren, und das war live im deutschen Fernsehen.
Und Lena hat sich doch noch gefragt, warum zitterst du denn?
Genau, und Lena ganz süß, ja, Peter, geht's dir gut, warum zitterst du denn? Und so, erhol dich erstmal und so, ganz süß. Und dann ist es also so, es war einfach, das hatte ich komplett vergessen, dass der Kommentator des Siegerlandes immer den Sieger auf der Bühne interviewen muss. Also das muss jeder immer machen, besonders eben für das Heimatland. Und ich hatte überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann wurde ich da geholt und musste da runter. Eieieiei.
Hallo Europa.
Ja. Jetzt der ESC, wenn man den heute guckt, das ist ja gigantisch. Also man kann das ja gar nicht mehr anders sagen. Die haben ja, der Boden hat LED, hinten ist LED. Also es ist für den Zuschauer ja eine wahnsinnige Show. Aber da da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Früher, meine ich, musste man sogar in Landessprache singen. Also da gab es das gar nicht. Dass man,
da gab es die Änderung 1999 und durfte man auch in Englisch singen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich finde den Trend, den es in den letzten 2-3 Jahren gegeben hat, dass immer mehr Länder wieder zu ihrer Landessprache zurückgekommen sind, finde ich ja gut. Also denk dran, Måneskin haben gewonnen auf Italienisch, Pravi war auf Französisch Zweite, das Dritte war auch eine Landessprache und dann noch Ukrainisch war auch unter den ersten 5. Also es war wirklich, also ein Trend ist schon auch da, dass nicht nur Englisch gesungen wird, das finde ich echt ganz gut. Und aber die technischen Revolutionen, die da stattfinden, das ist ja eigentlich das Besondere am ESC. Es gibt keine Fernsehshow in der Welt, die so etwas macht. Nicht in Amerika, nirgendwo. Für eine Live-Übertragung so eine Technik aufzufahren, mit solchen Bildern und Möglichkeiten, die da geschaffen werden. Ja. Also das ist absolut führend in der Welt. Und ehrlich gesagt, das hat mir auch Spaß gemacht, das zu beobachten, wie sich das auch verändert hat. Man muss jetzt mal einige ESCs auch schon so vor 20 Jahren anschauen, wie anders das war.
Ja.
Also das hat sich sowas von entwickelt. Aber trotzdem finde ich, darf nicht die Technik dann die Musik überwältigen und niederdrücken oder besiegen. Das ist auch nicht der Fall. Ich glaube, die Technik muss das ergänzen. Und manche Länder begehen da Fehler und überschätzen den Eindruck, den Technik, Licht, Feuerwerk und der ganze andere Kram hat. Das ist, sieht im Fernsehen auch manchmal gar nicht so gut aus. Also Feuerwerk in der Halle wirkt fantastisch, aber im Fernsehen überhaupt nicht.
Ja,
das stimmt. Wird oft verkannt. Man muss wirklich nicht vergessen, dass die letzte Qualität wird immer musikalisch sein.
Man hat auch manchmal das Gefühl, wenn du so Musikerinnen hast, da wird viel mit dem Popo gewackelt, dann weißt du schon vorher, oh, das wird ein dünnes Lied. Also.
Ja, genau. Also letztes Mal war so ein polnisches Lied. Das war ganz schrecklich, ja.
Also. Viel gewackelt und wenig, wo du sagst, es geht doch eigentlich um die Musik.
So, ja, genau. Okay, die Show ist
ja
natürlich.
Na gut, es gehört ja beides dazu am Ende, aber wie du sagst,
wenn das zusammenfließt, ist es immer gut.
Das Lied muss versprechen, das Lied muss halten, was die Technik verspricht. So vielleicht ein bisschen.
Es gibt ja auch unterschiedliche Beispiele. Guck, die Olsen-Brüder, die standen da wie
zwei Finanzbeamte
und haben ganz ruhig ein Lied gesungen. Dann im Jahr irgendwann mal hat eine lettische Sängerin, Marianne, die hat dreimal das Kleid gewechselt, bis sie einfach nur in so einem kurzen Hotpants da stand. Und sonst war der Song ziemlich langweilig und unerheblich. Aber da war es der Auftritt. Also es gibt beide Beispiele.
Hast du denn eine Tendenz oder eine, also wenn man jetzt mal die Glaskugel hervorholt, ein Gefühl oder eine Prognose, wo diese Veranstaltung hingeht, die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Also was, worauf wir uns freuen oder was wir erwarten können?
Also ich hoffe, dass sie jetzt in dem, im, jetzt 23 fand ich sie zu streamlined, also zu wieder dem Mainstream zulaufend. Es klang alles wie internationaler Pop, alles sehr professionell, alles gut produziert, aber auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, das Individuelle sollte wieder mehr betont werden, so die Überraschung. Der Rahmen des ESC wird immer größer werden oder viel größer kann er gar nicht werden, aber er wird nicht kleiner werden, das glaube ich wirklich. Es wird immer noch eine wichtige Veranstaltung sein. Da hat die EBU und der Veranstalter eben der ESC sehr dafür gesorgt, dass auch das jüngere Publikum wieder aktiviert wurde. Also über die sozialen Medien war es eben wie früher Facebook oder Twitter oder Instagram und jetzt eben TikTok, sind also auch ganz viele jüngere Zuschauer dazugekommen. Und da war der ESC war ja in der Gefahr, das junge Publikum zu verlieren. Mhm. Und insofern ist das unglaublich clever und gut erledigt worden, das Thema. Und insofern sehe ich die für die Zukunft da eigentlich gar keine Gefahr. Also das wird vielleicht noch internationaler werden. Ich wünsche nur, dass sie nicht alle gleich klingen. Also jetzt klingt die Sängerin aus Armenien genauso professionell wie die aus, weiß ich nicht, dem UK und so. Und das ist auch eine gewisse Gefahr. Das ist dann, zum Beispiel, wir hatten ja eine Periode, wo fast alle Titel des Wettbewerbs von schwedischen Komponisten oder Produzenten gemacht waren. Alle Länder, auch aus Südosteuropa und Südeuropa, holten sich einen schwedischen Komponisten und glaubten dann gewinnen zu können. Das hat Gott sei Dank nachgelassen. Es sind allgemein internationalere Komponisten und Produzenten am Werk. Aber das wird dann echt langweilig, wenn man das nach dem Motto macht, ja, die haben so gewonnen, dann machen wir es mal genauso. Also das, die Überraschungen gewinnen am Ende doch immer öfter dann. Da hoffe ich. Das ist mein Wunsch.
Jetzt müssen wir ja auch über Nachfolge reden.
Ja, außer Joachim und ich. Wer steht zu?
Genau. Ich glaube, Jan Böhmermann und Olli Schulz hast du für dich schon ausgeschlossen, was ich sehr klug finde.
Ja,
wobei die ja auch nicht als
Nachfolger. Das war ja auch eine vollkommen falsche Diskussion. Hatten einen Podcast produziert und haben Werbung dafür gemacht und haben dann für einen österreichischen Radiosender kommentiert.
Frisch und flauschig,
fürs Fernsehen und ein paar laute Sprüche rausgehauen vorher, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man kennt das Spiel ja. Und dann kam vor dem Finale in Liverpool, saß ich draußen in der Sonne und auf einmal kommt Böhmermann an und stellt sich vor und ganz höflich, ja Herr Orban, ich wollte Sie mal begrüßen und wollte mich auch entschuldigen, dass wir da so einen Aufriss gemacht haben. Das war gar nicht böse gemeint. Wir wollten nur ein bisschen Werbung für unsere Übertragung machen, aber wir wollten natürlich überhaupt nicht Sie irgendwie schmälern in Ihrer Rolle und so. Also der war super nett und klein und niedlich und es war wirklich sympathisch. Und dann kam Olli Schulz und der ist ja eher so kumpelig und sagt, hey Peter, ich hab als Schüler immer deine Sendung gehört, als 10-Jähriger, 11-Jähriger. Ja, war super, war ganz toll. Also da hatte ich überhaupt kein Problem. Wir haben uns toll unterhalten und Böhmermann hat nachher getwittert, ja, jetzt weiß ich, wie schwer das ist, dass Peter Orban 3,5 bis 4 Stunden da am Mikrofon sein soll. Jetzt weiß ich, wie schwierig der Job ist, besonders wenn man auch noch aufs Klo muss, denn das ist ja eines der größten Probleme immer gewesen. Man muss ja auch mal weg und es ist kaum Zeit da. Du brauchst auch oft, um von der Kabine runterzuklettern bis zur Toilette, brauchst du ja 5 Minuten und dann so eine lange Pause hast du kaum. Ne? Ja, jedenfalls das.
Aber du hast es, glaube ich, mal ganz gut ausgedrückt. Man kann das schon auch ein bisschen spaßig machen, aber die Liebe zum ESC, die sollte auf jeden Fall da sein, denn dafür ist ja der Moderator da oder die Moderatorin.
Ich fände es natürlich persönlich gut, wenn es eine Frau machen würde, aber ich habe null Einfluss. Ich bin ja nicht derjenige, der da auch berät oder keine Entscheidungen trifft. Das macht die Abteilung, der Abteilungsleiter beim NDR. Und das kann sicherlich noch ein bisschen dauern, bis die da was bekannt geben. Ich weiß, dass zwei relativ bekannte Radiomoderatoren sich beworben haben. einer aus Baden-Baden, der andere aus Köln. Und ich weiß nicht, ob die eine Chance haben oder ob der Abteilungsleiter ganz andere Namen im Kopf hat.
Vielleicht. Aber hättest du 2, 3 Frauennamen, wo du sagst, oder Moderatorinnen, wo du sagen würdest, ach, die könnte ich mir vorstellen, oder ist das jetzt nicht, oder ist das jetzt unkollegial?
Also konkret habe ich da nicht groß nachgedacht, aber Anke Engelke würde mir sofort
einfallen. Naja, gut, die kann ja nur noch 10-sprachig, ne?
Die Queen. Aber die würde es natürlich nicht machen, glaube ich. Weil die hat so viel zu tun. Ja. Aber die liebt den ESC und die ist witzig, ironisch und so. Also die könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie es machen würde.
Von der Sprachigkeit Desiree Nosbusch, die hat ja auch früher immer solche Events
in 3
Sprachen, aber die macht ja nichts mehr. Also keine Moderation, glaube ich.
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also auch von den anderen, wenn es auch wieder Männer würden, erwarte ich einfach, dass sie ein bisschen Know-how haben, auch musikalisch, dass sie ein Urteilsvermögen haben, dass sie Sympathie haben für die Sache. Ne? Also das nicht nur ironisch in die Pfanne hauen, wie das Moderatoren ja manchmal so gerne machen, sondern einfach auch das Positive sehen. Ich finde, man kann also auch da schon unterscheiden zwischen Sachen, die einem ans Herz gehen oder die positiv sind, und andere, die einfach, da kann man auch dann mal leicht ironischen, ein bisschen bösen Kommentar ablassen. Also man muss aber genau diesen Drahtseilakt vorführen. Mhm. Also das ist manchmal ein Tanz auf der Platte, aber das muss man, und man muss eine dicke Haut haben, weil besonders in den Zeiten von sozialen Netzwerken bekommst du ja immer irgendwelche, wenn du irgendwas sagst und du hast den Satz noch nicht mal ausgesprochen, hast du manchmal schon einen Shitstorm.
Hattest du das schon mal, dass du schon mal einen Spruch gebracht hast, wo du selbst vielleicht gemerkt hast, so, oh, lala,
ehrlich gesagt beachte ich das nicht so richtig, aber es gab hin und da schon mal Sachen, wo ich die Pointe noch nicht gesagt hatte, die dann gleich schon, ja, sexistisch oder so, ne, weil die Ironie haben sie gar nicht mehr gehört. Und so,
schon das, am Tippen gewesen.
Ne? Ja, das ist also, du kannst das ja ganz leicht. Beim Fernsehen tippst du irgendwas, dabei, wenn du tippst, hörst du aber auch nicht mehr zu. Also die Leute überschätzen ja ihre Aufnahmegabe. Also so toll sind die Menschen dann auch nicht, dass sie also 5-gleisig fahren können. Und insofern, das macht das Leben schon ein bisschen schwieriger. Früher gab es immer nur Briefe und Postkarten und Anrufe. Und jetzt gibt es natürlich auch diese manchmal echt wirklich nervigen, auch bösen Botschaften, weil Leute irgendwie sich profilieren wollen und ihren Dampf ablassen wollen, weil es in der Familie nicht gut läuft oder so. Das nervt aber natürlich, ne?
Die Frau. Gut, also dann harren wir der Dinge und warten quasi, wer Moderator wird. Es muss ja jetzt ja auch kein Superstar sein. Also ich meine, das muss ja wirklich jemand sein, der eine tolle Stimme auf jeden Fall hat. Wie du sagst, der sich mit Musik gut auskennt. Klar, wenn es dann noch jemand ist, den man kennt, schaltet man, ist das vielleicht nochmal ein Grund einzuschalten, aber am Ende schaltet man ja wirklich ein, weil man das Fest sehen will.
Das ist nämlich der Punkt.
Ja. Und ich hätte tatsächlich für die deutsche Beteiligung am Grand Prix oder an dem Eurovision Song Contest einen Wunsch, dass es doch nochmal Xavier Naidoo probieren darf. Den hatten sie schon damals ausgewählt, dann gab es auch Shitstorm, dann haben sie alles wieder rückgängig gemacht. Aber stellt euch mal vor, Xavier Naidoo
beim... Der hätte natürlich damals eine super Rolle spielen können, wenn er seinen Kopf und seinen Mund ein bisschen im Griff hätte. Also, und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser geworden ist. Er hat zwar 1000 Erklärungen abgegeben und so, aber haut er immer mal wieder einen raus. Also die Stimme ist super, aber ich meine, wenn du sowas willst, dann kannst du auch mal, ich fände Johannes Oerding mal ganz toll. Also das ist auch jemand, der großartig, der grandios singt und so, auch sehr soulig singen kann. Also wir haben in Deutschland genug super Kandidaten. Ja. Nur die bekannten Namen, die wollen es natürlich nicht machen, weil sie denken, es bricht ihnen ein Zacken aus der Krone, wenn sie nicht so gut abschneiden. Ne? Deswegen, also das ist natürlich ein kleines Problem. Aber wir haben so viele originelle Künstler, die also auch eine gute Rolle spielen könnten. Nur mit ganz normalem, durchschnittlichen Mainstream-Pop haben wir, glaube ich, keine Chance. Nee. Das können andere besser. Also das, glaube ich, das würde nicht laufen.
Was macht Peter Orban? Urban? Es gibt auch einen Peter Orban im Übrigen, aber der hat gar nichts mit Musik zu tun. Das war mal ein bekannter Astrologe, der Bücher geschrieben hat. Ja. Was macht Peter Orban denn beim nächsten ESC, der in Schweden, glaube ich, stattfindet? Ne?
Ja, in Malmö. Ich sitze auf dem Sofa und gucke mir das an.
und schreibst böse Messages.
Nein. Ja, genau. Jetzt schlage ich zurück. Dann werde ich mich schwer zurückhalten. Ich werde auch nicht für einen österreichischen Fernsehsender es gleichzeitig kommentieren.
Oder Rundfunksender. Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand käme und wird sagen, Mensch, hättest du nicht Lust für uns das zu machen? Ja, also ein deutschsprachiger, die Sache ist rum quasi.
Nein, das macht man nicht. Das wäre stillos, glaube ich.
Ja, okay, gut. Naja, könnte ja sein, dass das in 2-3 Jahren...
Ich habe ja genug Möglichkeiten, mich auszudrücken. Ich habe immer noch jede Woche eine Radiosendung. Mhm. Ich habe alle 2 Wochen einen Podcast, Urban Pop, der sehr erfolgreich ist, wo ich über Musik und Musiker erzähle. Also ich habe keinen Bedarf, mich irgendwie zu äußern. Also insofern, ich habe genug Quellen und Möglichkeiten, mich zu auszudrücken. Insofern.
Wunderbar.
Okay. Und ein tolles Buch geschrieben. Ich zeige es gerade mal bei YouTube. Ansonsten, liebe Podcast-Hörer, Peter Urban on Air. Ja. Richtiger. Über 500 Seiten. Ja. Sehr spannend. Auch die Anfänge. All die unfassbaren. Also jede absolut krasse Musiklegende, die ihr kennt, hat Peter Urban kennengelernt. Also von Yoko Ono bis Jimi Hendrix den ersten. Also Wahnsinn. Tolles Buch. Ich habe
ja, besonders eben auch viel, also sehr lehrreich über die 60er Jahre, wie es überhaupt Rock- und Popmusik entstanden ist. Und das wollte ich unbedingt mal aufschreiben und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Über den ESC habe ich auch 100 Seiten geschrieben, aber Hauptsache des Buches ist eher was anderes.
Und vor allem, es entführt mal wieder in eine Zeit ohne Social Media und das ist auch einfach mal wie Kinder in den 60er Jahren spielen und irgendwie Bäume hochklettern und für. Ja. Also. Auch sehr entspannt. Ja, also insofern ein schönes Buch, sehr empfehlenswert, kaufen.
In diesem Sinne schlage ich mal vor. Ja. Wir könnten noch so viel reden, aber wir wollen dich jetzt einfach auch in deinen Feierabend entlassen. Ja. Du musst ja noch eine Bahnfahrt verdauen. Ja. Und dich vielleicht auch mit.
Und wünsche euch alles Beste.
Ebenso.
Und wie macht ihr eigentlich diesen Podcast?
Einmal die Woche. Meistens haben wir Gäste dabei. Genau. Und wenn es ganz schlimm läuft, müssen wir uns allein unterhalten. Aber das will der Steffen nicht so. Deshalb guckt er immer, dass er
toll. Ich gucke immer nach Gästen, weil während ich mit dem Letzter spreche, Twitter ist schon
Xe. Heute heißt es X, glaube ich. Okay.
Lieber Peter, vielen Dank. Es war eine große Freude und große Ehre.
Ich danke euch und danke für die Einladung und see you soon. Bis bald.
See you soon.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, Bayern. Bye, bye.
Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.